Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Und auch willkommen zu unserer losen Reihe in der Lebenshilfe. Und die Reihe nennt sich Männer mit Meinung. In der letzten Sendung aus dieser Reihe, da haben wir die Tatsache beleuchtet, dass ja jeder Mann zunächst mal Sohn ist. Wir sind dabei der Frage nachgegangen, was genau ist eigentlich Sohnschaft? Was macht Sohnsein aus? Und dabei haben wir uns einige biblische Vater-Sohn-Beziehungen näher angeschaut. In der heutigen Sendung, da gehen wir einen Schritt weiter, denn aus diesen Söhnen, da werden ja irgendwann mal ja auch selber Väter. Also was passiert mit diesen Söhnen, wenn sie Väter werden? Welches Vaterbild prägt sie? Und was für Väter wollen sie denn werden? An welchem Vater orientieren sie sich? Welche Identität nehmen sie dabei an, die natürliche oder die geistliche Identität? Was es mit diesen beiden Identitäten da auf sich hat, davon hören wir in der Sendung später mehr. Unser Thema heute also, Männer mit Meinung, heute der Sohn wird Vater. Unser Studiogast dazu ist, wie immer bei dieser Reihe, Pastor Ado Grewe. Sie sind auch Großvater, Sohn und Vater und als Pastor ja auch irgendwie auch eine Vaterfigur. Herr Grewe, ich grüße Sie. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind.
Vielen Dank, Herr Miller.
Jetzt mal für unsere Hörerinnen, Herr Grewe. Was passiert eigentlich mit Söhnen, wenn sie Väter werden?
Sie werden das Leben, was sie gelernt haben, was sie beobachtet haben bei den eigenen Vätern, das werden sie mitnehmen. Sie werden das mitnehmen, was sie bei Vorbildern gesehen und als wertvoll oder für sich persönlich wichtig erkannt haben. Und das heißt, für den einen Sohn bedeutet das, mein Vater ist so ein wunderbares Vorbild, ich möchte so werden wie mein Vater. Für den anderen Sohn bedeutet das, mein Vater ist ein so katastrophales Vorbild. So wie mein Vater möchte ich auf keinen Fall werden. Auf jeden Fall durch dieses Reiben am Vater und sich vergleichen mit dem Vater wird unsere Persönlichkeit geprägt. Und das wird uns dann später in unserem Erwachsenen-Dasein und Alter wird uns das noch lange Zeit begleiten.
Jetzt sagen ja Statistiken, dass mittlerweile 45% der Weltbevölkerung jünger als 25 Jahre sind. Das heißt, das ist ein sehr großer Anteil der Menschheit, die ja auch Väter braucht. Ja. Und was bedeutet das für jetzt Sie und mich, wir beide sind Väter, was bedeutet das für uns Väter, diese Herausforderung, dass fast die Hälfte der Menschheit jünger als 25 ist?
Und dabei müssen wir ja all die Länder mit einberechnen, wie zum Beispiel Deutschland, wo der Altersdurchschnitt also wesentlich höher ist. Nigeria fällt mir gerade ein, da ist der Altersdurchschnitt für das ganze Land von der Bevölkerung etwa 19 Jahre. Wenn man sich das überlegt, das ist der Altersdurchschnitt. Also wie viele Kinder und Jugendliche gibt's dort im Land? Das heißt, es sind alles Kinder und Jugendliche, die eben auch nach Vätern suchen. Jetzt haben wir die Geschichte mit den Flüchtlingen, die hierher nach Deutschland kommen. Auch da beobachtet die Bevölkerung viele junge Männer. Die kommen natürlich auch mit einem bestimmten Vaterbild hierher. Wir wissen, da sind eben auch eine ganze Menge Muslime dabei. Die sind geprägt von ihren Traditionen, von den Vorstellungen und Gebräuchen in ihrem jeweiligen Land. All das bringen sie mit hierher. Und wir haben, glaube ich, hier eine geistliche Aufgabe, dass wir ihnen das Bild einer Vaterschaft und eines Vaterdaseins vermitteln, das sich nicht alleine an den jeweiligen Landestraditionen oder religiösen Traditionen orientiert, sondern wo wir auf eine oder zu einer anderen Sichtweise kommen können, vielleicht auch kommen müssen. Denn die jungen Männer, die wir, bleiben wir mal in Deutschland, heute bei uns beobachten, welche Art von Vaterschaft erleben wir da? Können wir jetzt nicht in die Tiefe gehen?
Viele haben ja gar keine Väter.
So ist das.
Wir sprechen ja von der vaterlosen Gesellschaft.
Genau, das ist der Punkt. Der Vater, der viel eben beim Arbeiten ist, der Vater, der einfach nicht präsent ist, weil er gedanklich abwesend ist, oder. So, wir sehen, da ist ein großes Manko da. Und weil dieses Leitbild Vater fehlt, wächst natürlich eine Generation heran, der ein ganz entscheidendes Element zur Persönlichkeitsformung fehlt. Von daher haben wir Sie und ich, Herr Miller, und ich würde jetzt das auch mal auf die christliche Gemeinde insgesamt dann gerne münzen, haben wir eine geistliche Aufgabe, diesen Vater, der für uns das Idealbild des Vaters ist, auch bekannt zu machen. Wir hatten ja beim letzten Mal gesprochen über das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, die beide beim Vater zu Hause waren. Der eine geht dann in die Ferne, der andere bleibt. Da sprechen wir ja später noch drüber in der Sendung.
Ja, die verlorenen Söhne lassen uns nicht los, genau.
Die verlorenen Söhne, die bleiben bei uns. Mit denen werden wir uns heute beschäftigen. Und wir werden da nochmal viel erkennen darin, wie sie dieses Idealbild des Vaters, das uns gezeichnet wird, in diesem Gleichnis gar nicht so erkennen, wie sich das für jeden von uns als Leser ja innerhalb von 2 Minuten auftut. Ein überaus gütiger Vater, ganz liebevoll. Und das ist eine Botschaft, die unbedingt unter die Menschen gebracht werden muss, weil sie uns hilft, uns in die richtige Richtung zu orientieren.
Herr Grewe, Sie haben dazu einen Impulsvortrag vorbereitet. Dann spitzen wir jetzt die Ohren und sind gespannt. Bitte schön.
Ich möchte erstmal an ein paar Beispielen aus der Bibel aufzeigen, wie sich einzelne Söhne entschieden haben. Und ganz spontan habe ich mir da 3 ausgesucht. Das sind 3 junge Männer aus dem Alten Testament, der Josua, der Jonathan und der David. Und ich habe die nach gar keinem bestimmten Kriterium ausgesucht, sondern die sind mir eben eingefallen bei der Vorbereitung vom Thema. Und habe ich gedacht, mal gucken, wie die sich so mit ihren Vätern beschäftigt haben, identifiziert haben oder auch gar nicht identifiziert haben und wie sich dann ihr weiterer Lebensweg gestaltet hat. Denn wie wir uns mit unserem Vater beschäftigen, das wird uns als junge Männer auf jeden Fall bestimmen. Und nur der Sohn, der wirklich ein reifer Sohn geworden ist, der eine Persönlichkeitsausbildung erlebt hat, der wird natürlich auch ein reifer Vater sein können, weil wir das ja weiter transportieren. Da haben wir also, da heißt es von Josua, wenn er angeführt wird, ich lese mal eine Bibelstelle beispielsweise vor, und Josua, der Sohn des Nun, der schon von seiner Jugend an der Diener des Mose gewesen war, antwortete. Oder andere, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. So, er wird immer genannt, der Sohn des Nun. Das hat mich dann interessiert. Wer war denn dieser Nun? War das so eine bemerkenswerte Persönlichkeit, dass der immer genannt wurde? Und habe dann gar nichts Besonderes entdecken können. Das heißt, ich kam zu dem Schluss, er wurde wohl Josua, Sohn des Nun, genannt, weil es so viele Josuas gab, dass man einfach ihn irgendwo markieren musste. Und wir haben ja auch festgestellt, es gab damals keine Familiennamen, also Josua, der Sohn des Nun. Bemerkenswert ist, Josua wuchs ja in der Gefangenschaft in Ägypten auf. Er hat Sklaverei miterlebt, das prägt einen, auch von der Mentalität her. Die Leiter, die er kannte vom Volk Israel, die waren nicht in der Lage, das Volk irgendwie in die Freiheit zu führen. Dann kommt der Moses, der Mann Gottes, von Gott berufen, führt sie aus dem Ägyptenland heraus. Josua wird uns genannt an einer Stelle als der Stammesführer von dem Stamm Ephraim. Ein Mann, der Stammesführer ist, der hat viele, viele Tausende von Familien unter sich, muss dann wieder Unterleiter einsetzen, die natürlich auch in eine bestimmte Richtung bringen. Das heißt also, der Josua war bereits ein gestandener Mann, ein starker Leiter, wenn er Leiter und Führer eines Stammes war. Und von diesem Josua heißt es, dass er der Diener des Mose geworden ist. Das ist ja ganz erstaunlich. Ich bin Stammesführer, habe Tausende von Leute unter mich und etliche Offiziere unter mir. Und dann entscheidet sich dieser junge Mann, der hier eine Bilderbuchkarriere vor sich hat, in seinem Volk mit viel Ansehen rechnen kann, Ruhm und Ehre, er entscheidet sich dafür, nicht den Weg der Tradition zu gehen, sondern Diener von diesem Mann Mose zu werden. Also zum einen muss er etwas in den, und natürlich, er muss ja, wenn er selbst ein so starker oder bedeutender Leiter war, als Führer, als Haupt eines Stammes, dann musste er sich schon viel mit Leiterschaft beschäftigt haben. Das heißt, er konnte Menschen auch einschätzen, wer ist es eventuell auch wert, dass ich ihm nachfolge. Er muss also diesen Moses beobachtet haben und zu dem Ergebnis gekommen sein, so wie dieser Moses möchte ich auch sein. Der Moses, der hat etwas, das ist für mich so erstrebenswert. Und was war das, was der Moses hatte und was er offensichtlich ja auch bei anderen Leitern in Ägypten oder von seinem Volk Israel vorher gar nicht so sehen konnte? Das war, Moses war in Verbindung mit Gott. Und das hat diesen Josua so weit gebracht, wir lesen ja da mehrere Begebenheiten, Moses steigt auf den Berg, um Gott zu begegnen, er bleibt dort oben 40 Tage, um zu beten und zu fasten. Und wir lesen da, das ist ja ein paar Mal vorgefallen, jedes Mal war Josua dabei. Er wartete eine ganze Strecke unterhalb von der Stelle, wo Moses hingestiegen war. Aber Josua musste offensichtlich dann auch 40 Tage fasten. Und das hat seine Entschlossenheit in keinster Weise zum Wanken gebracht. Liebe Zeit, was nehme ich da für Strapazen auf mich? Ganz im Gegenteil, der Mann, der wurde immer entschlossener. Mit Sicherheit auch deswegen, weil er gesehen hat, Gott war im Leben von Moses sichtbar. Gott oder Moses war mit Gott in Verbindung. Sie sprachen miteinander, Gott sprach zu Moses und Moses tat dann das, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und so hat sich der Josua entschieden, ich will so werden wie dieser Moses. Moses wurde zu seinem Vorbild. Und das hat mich zu dem Gedanken gebracht, Josua hat sich gelöst von seinem traditionellen Denken. Er hat sich gelöst von der Familienvorstellung, dass er so werden muss wie sein Vater. Wir lesen gar nichts mehr über seinen Vater in der Bibel. Er hat sich ein neues Vorbild gesucht und er hat mit dem auch eine neue Identität angenommen. Er war vorher Josua, der Stammesführer von Ephraim. Und jetzt war er nicht nur der Diener des Mose, sondern er wurde selbst zu einem Mann Gottes. Er hat sich wegbewegt von seiner natürlichen Identität hin zu seiner geistlichen Identität. Ich mache das nochmal an einem anderen Beispiel fest. David, ganz kurz, er hatte viele Brüder, der Prophet Samuel kommt zu der Familie Isai, David, der Sohn des Isai heißt es ja, und dieser Isai hat 8 Söhne, Samuel, der Prophet, wird von Gott geschickt, um den nächsten König zu salben, der Isai lässt alle seine Söhne antreten, Samuel geht die Reihe entlang und guckt sie sich alle genau an und bei keinem sagt Gott zu ihm, das ist der König, der zukünftige, den du salben sollst.
Wir haben einfach den David vergessen.
Ganz einfach, richtig. Und der Samuel muss den Isai fragen, Entschuldigung, hast du vielleicht noch einen Sohn irgendwo? Und dann erst fällt es dem Isai auf, ach ja, der kleine David, der ist ja noch draußen auf der Weide bei den Schafen. Und
der war eher unter ferner Liefen, ne?
Genau. Es fiel nicht mal auf, wenn er fehlte. Und das zeigt schon seinen Stellenwert auch in der Familie. David war unwichtig, völlig unwichtig. Später, als die Geschichte da mit dem Goliath dann gezeigt wird, David geht aufs Schlachtfeld, um seinen Brüdern da was zu essen zu bringen, wird er von seinen Brüdern angefahren. Was tust denn du hier? Du lässt wohl die Schafe da allein auf der Weide und die putzen ihn da richtig runter. Also David hatte eine ganze Menge Möglichkeiten, Minderwertigkeitskomplexe zu entwickeln. Und wir lesen dann auch bei David, er orientiert sich nicht an seiner Familie, nicht an Isai, das ist nicht sein Vorbild, sondern David muss draußen auf der Weide, wo er bei den Schafen war, da muss er Gott kennengelernt haben. Wir wissen ja, dass dort etliche Psalmen entstanden sind. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet. So, diese Zeit, wo er mit den Schafen verbracht hat, wo er viel, viel Zeit hatte, das war offensichtlich auch die Zeit, wo er seine Harfe dabei hatte und wo er dem Herrn begonnen hat, Lieder zu spielen. Und da muss sich Gott ihm offenbart haben. David verlässt seine natürliche Identität. Er lässt sich nicht einschränken durch das, dass er der Jüngste ist in der Familie, dass er nicht beachtet wurde in seiner Kindheit und Jugendzeit. Und er entwickelt er macht den Schritt in diese geistliche Identität, die er von Gott erhalten hat. Ein letztes Beispiel. Wir sehen ja hier beim Josua, auch beim David, was hat ihn geformt? Wir wissen, David wurde später König, er wurde ein bedeutender Feldherr, er hat gewaltige Dinge mit Gott erlebt, viele Wunder auch mit Gott erlebt. Josua hat Schlachten geführt mit Gottes Hilfe, hat das Land Kanaan eingenommen, Jericho erstürmt, viele übernatürliche Dinge mit Gott erlebt. So, und wir sehen schon bei dem, wodurch diese beiden Männer geformt wurden. Noch ein dritter Mann, ganz kurz, Jonathan, der Sohn des Saul. Saul war König. Liebe Zeit, also was für eine Aussicht für den Jonathan. Er wächst auf im Königshaus. Für ihn ist es völlig klar, das wird ihm sicherlich auch von klein auf so beigebracht. Du bist der Prinz, das heißt der nächste König. Und
der Weg ist quasi vorgezeichnet.
Alles ist gut, alles ist schön. Warum sollte ich den Wunsch entwickeln, hier etwas zu ändern? Und er hat dann auch dieses natürliche Vorbild, eben seinen Vater Saul, und erlebt dieses Vorbild in der Weise, dass er sagt, so möchte ich auf keinen Fall werden. Saul, außer Rand und Band, jähzornig, gewalttätig, verlogen. Es wird ein Bild gezeigt von einem Tyrannen, der völlig kontrolliert ist von seinen Wutausbrüchen. Und Jonathan entscheidet sich, so wie mein Vater möchte ich auf keinen Fall werden. Und er sucht sich ein neues Vorbild. Und auch bei Jonathan die gleiche Situation. Jonathan war ja keine Zimperliese oder irgendwie so ein Leisetreter. Jonathan war ein Kriegsmann. Wir lesen an anderer Stelle, dass er alleine gegen 20 Soldaten gekämpft hat und hat die alle überwunden. Von daher, also er war kein Bübchen. Er war auch ein Mann, so wie man sich einen Mann vorstellt, ein Kämpfer. Und dennoch, Jonathan findet einen völlig neuen Weg, indem er sich auf Gott besinnt. Er sieht das im Leben von David. David wird für ihn zum Vorbild. David wird jemand, von dem er lernt, wie es ist, in Beziehung mit Gott zu leben. Und das muss für den Jonathan so attraktiv gewesen sein, dass er sagte, so wie dieser David möchte ich auch sein. Was der alles mit Gott erlebt. Und er entscheidet sich dann dafür, eben seine natürliche Identität zu verlassen, den vorgeprägten Weg, ich bin Königssohn, ich werde der nächste König. Und er entscheidet sich dafür, seine geistliche Identität erstmal zu erkennen und dann auch anzunehmen, sogar so weit, dass er zum David sagt, ich weiß, du wirst der nächste König. Und das ist gut so. Ich wäre nicht der nächste König.
Diese geistliche Identität, wie kann ich mir die vorstellen? Ich meine, jetzt, wenn wir mal beim Jonathan bleiben, ja, oder auch bei Josua, die hatten ja einen fantastischen vorgezeichneten Weg. Der Josua, Stammesführer, der sagt, wo es lang geht. Der Jonathan, ich bin der Prinz, ich bin der nächste König. Was können wir uns unter dieser geistlichen Identität vorstellen, dass die so interessant, so attraktiv ist, dass Leute eine so glänzende Aussichten, die ihre natürliche Identität durch Sohn von gewährleistet, diesen Weg zu verlassen? Wie kann ich mir diese geistliche Identität vorstellen? Dass ein Jonathan sagen kann, ich weiß, du bist der nächste König und das ist gut so, ich werde es nicht sein. Ja.
Was für ein gewaltiger Schritt, was für eine Loslösung von sich selbst, dass er hier diese fantastische Karriere in den Wind schlägt. Manche Menschen haben ja so die Meinung über Religion und das setzen sie dann auch gleich mit einer Beziehung mit Gott oder Gott kennen. Das ist für sie der religiöse Weg sozusagen. Ja, das ist was für Loser, das ist was für Verlierer, für Schwache.
Für also, Weicheier.
Für Weicheier, für Leute, die einen seelischen Krückstock brauchen und so weiter. Ja, die, also Religion ist eigentlich für alte Weiber, für Leute, die nichts zustande bringen im Leben. Und hier sehen wir zwei Männer, die fantastische Aussichten haben und die auch schon ja einen ganzen Weg weit gegangen waren.
Ihren Mann auch schon gestanden haben.
Richtig, die hatten schon einiges vorzuweisen. Und die finden ihre Erfüllung in dem, dass sie ihre geistliche Identität leben und nicht ihre natürliche Identität. Schauen wir da mal ein bisschen drauf, was das eben unterscheidet. Ich lese hier aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 3 bis 6, um hier mal den Unterschied aufzuzeigen. Denn Jesus nimmt darauf Bezug. Er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Zu Jesus war ein Schriftgelehrter gekommen, und zwar einer der besten, die es damals überhaupt gab, der Nikodemus, der auch an mehreren Stellen im Neuen Testament erwähnt wird. Nikodemus war ein Suchender, und er kommt zu Jesus mit der Begrüßung, Meister, also eigentlich nur, wenn Gott mit einem ist, kann man die Dinge tun, die du auch tust. Und Jesus antwortet darauf gar nicht direkt irgendwie so, ja, Nikodemus, natürlich, Gott ist mit mir und so. Nein, er zeigt dem Nikodemus, was es eigentlich bedeutet, wenn Gott mit uns ist, indem er ihm antwortet, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist oder wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Darüber sprechen wir gerade, Nikodemus. Du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus, so wird es vielleicht manchen von uns gehen, spricht zu Jesus, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und jetzt bringt er die eigentliche Erklärung, auf die es ankommt. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Jesus spricht hier über zwei unterschiedliche Geburten. Er sagt, es gibt eine natürliche Geburt und es gibt eine übernatürliche Geburt oder eine Geburt aus dem Geist. Die Bibel spricht an mehreren Stellen von dem verborgenen Mensch des Herzens oder von dem inneren Menschen. Meine natürliche Identität ist von dem bestimmt, was ich bei meiner natürlichen Geburt erhalte oder erhalten habe. Mein Geschlecht, meine Familie, meine Herkunft, mein sozialer Status, meine Nationalität, meine Eigenarten, meine Erbanlagen, meine natürlichen Fähigkeiten und Talente, all das erhalte ich bei meiner natürlichen Geburt.
Auch das, was wir bei David gesehen haben, ja, dass der so unter ferner Liefen war, dass genau.
Er war halt nur der Achte.
Er war halt nur der Achte und er war der Kleine und wurde übersehen.
Genau, das war
also einfach, auch das ist meine natürliche Identität.
Das ist meine natürliche Identität. Mein Platz in der Familie, in der Rangordnung, auch mein Platz im Stamm und so
weiter. Was andere über mich sagen.
Ja, richtig. Alles das, was mein natürliches Umfeld ausmacht, das ist meine natürliche Identität. Und jetzt spricht Jesus hier von einer geistlichen Identität. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden oder du musst von oben geboren werden. Du musst durch den Geist geboren werden. Er verwendet ja dafür verschiedene Ausdrücke. Er spricht hier über die geistliche Identität und die ist bestimmt von dem, was ich durch meine geistliche Geburt erhalten habe. Bei der geistlichen Geburt wird mein Geist, Bibel sagt ja, wir sind Geist, Seele und Leib, mein innerer Mensch, der wird lebendig gemacht. Ich beleuchte es nochmal aus einer anderen Sicht. Die natürliche Identität beschreibt, wer ich bin aus menschlicher Sicht. Die geistliche Identität beschreibt, wer ich bin aus Gottes Sicht. Wer nach seiner natürlichen Identität lebt, der folgt menschlichen Plänen und menschlichen Gedanken. Und wer nach seiner geistlichen Identität lebt, der folgt Gottes Plänen und Gottes Gedanken. Deswegen haben die Leben von David, Jonathan und Josua eine ganz andere Richtung genommen, nachdem sie ihre menschlichen Pläne und Gedanken aufgegeben haben und haben sich entschieden, den Gedanken Gottes und den Plänen Gottes zu folgen. Was noch dazu kommt, eben die Frage, warum haben sie sich denn dafür entschieden? Einmal natürlich, weil sie Gott überhaupt erkannt haben, aber auch darin gesehen haben, Jonathan, der seinen Freund David beobachtet und erkennt, wie die Hilfe Gottes in seinem Leben da ist. Wer nach seiner natürlichen Identität lebt, lebt nach und auch aus seinen natürlichen Ressourcen. Das ist alles, was ihm zur Verfügung steht. Aber wer nach seiner geistlichen Identität lebt, der lebt aus seinen geistlichen Ressourcen heraus und nach seinen geistlichen Ressourcen. Und die sind unerschöpflich, die sind unendlich, so wie eben Gott auch unendlich ist. Und Jesus macht uns hier klar in dieser Schriftstelle in Johannes Kapitel 3, ein Kind Gottes wirst du also nicht durch deine natürliche Geburt, sondern ein Kind Gottes wirst du durch deine geistliche Geburt. Du musst von Neuem geboren werden. Das ist etwas, was später in deinem Leben erfolgt. Und im Kapitel 1, im Vers 11, da wird nochmal deutlich gemacht, was dazu notwendig ist. Da heißt es von Jesus, er kam in das Seine, also er kam in diese Welt, die er geschaffen hat. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Die Menschen wollten ihn nicht annehmen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht nach dem Blut oder durch eine natürliche Zeugung oder nach dem Willen oder aus dem Willen eines Mannes geboren sind, sondern die aus Gott geboren sind. Also, ein Kind Gottes werde ich nicht durch meine natürliche Geburt, indem ich Mitglied einer Glaubensgemeinschaft bin, sondern ein Kind Gottes werde ich, so wie Jesus das hier sagt, wenn ich von Neuem geboren werde. Dort beginnt meine geistliche Identität.
Ist es was, Herr Grewe, das einfach so passiert? Oder kann ich dazu was beitragen, dass ich von Neuem geboren werde, dass ich diese geistliche Identität annehme?
Hier lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen. Also ich habe die freie Wahl. Ich kann Jesus aufnehmen oder ich kann ihn nicht aufnehmen. An anderer Stelle heißt es im 1. Johannes Kapitel 3 irgendwo, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Also ich entscheide mich ganz freiwillig aus einer persönlichen Einsicht heraus, aus einem Erleben heraus, entscheide ich mich, ja, ich will mit Jesus leben. Ja, ich will ein Kind Gottes sein. Ja, ich will diese geistliche Identität erkennen. Wie sieht mich denn Gott? Will ich seinen Gedanken folgen und seinen Plänen folgen oder will ich eben einfach nur meinen natürlichen Gedanken und Plänen folgen und mein Leben nach den natürlichen Begebenheiten dann auch ausrichten? Und das machen ja auch viele Menschen.
Also geistliche Identität ist einfach auch wieder eine Frage der Entscheidung.
Definitiv. Und Gott gibt uns dazu alles an die Hand, was wir brauchen, damit diese Entscheidung dann auch zu einem guten Ende führt. Schön ist, wie das der Prophet Hesekiel beschreibt im Kapitel 36, spricht Gott, der Herr, durch ihn und da heißt es im Vers 26, so spricht der Herr. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, ein lebendiges Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wenn wir also heute über geistliche Identität sprechen, dann bedeutet dies, dass manche Menschen in der Bibel Gott erkannt haben und dann mit ihm gelebt haben. Sie haben damit ihre geistliche Identität angenommen, verstanden, wer bin ich aus Gottes Sicht? Und dann ist das geschehen, dass Gottes Geist in ihnen Wohnung gemacht hat. Jesus sagt das. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an und wer mir auftut, bei dem will ich einziehen und Wohnung bei ihm machen und mit ihm Mahl halten. Also er wird in uns wohnen. Und das ist das, in dem Augenblick, wo Jesus in uns Wohnung macht, das geschieht ja nicht, weil er irgendwie im Himmel sitzt und entscheidet und sagt, ah ja, den Herrn Miller, doch, bei dem möchte ich Wohnung machen, beim Herrn Greve, gut, da möchte ich auch Wohnung machen. Und dann hocken hier nur drei andere, wo er dann sagt, nee, bei denen also möchte ich auf keinen Fall Wohnung machen. Nein, wir als Menschen, wir entscheiden uns, wo wir sagen, doch, ich möchte, dass Jesus in mir Wohnung macht. So viele ihn aber aufnahmen. Und das muss das gewesen sein, was sowohl Josua wie auch Jonathan und David und viele andere Gestalten in der Bibel erkannt haben. Und sie sagten, ich möchte mein Leben mit Gott leben. Ich möchte all das, was Gott für mich vorbereitet hat, das möchte ich, das in all dem möchte ich unterwegs sein. Das ist doch das, was mein Leben auf eine völlig andere Ebene hebt. Sie leben aus ihrer geistlichen Identität heraus. Und jetzt sind wir schon beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das war doch das, was eigentlich auch das bedeutet, dass der Vater diese zwei Söhne in seinem Haus hat. Er lädt sie ein, bei ihm zu sein, in seinen Ressourcen zu leben. Alles, was mein ist, ist dein, sagt er zum älteren Sohn. Also bedien dich, all das soll dir gehören. Er lädt uns ein, dass wir im Haus der Liebe in Gemeinschaft mit Gott leben, ihn erkennen, ihn beobachten, von ihm empfangen, seine Liebe, seinen Trost, seine Freude, sein Licht, all das soll unser Leben richtig reich und schön machen. Er lädt uns ein in dieses Haus und dann haben wir hier zwei Söhne, die sich, der eine verlässt das Haus, der Jüngere, von dem lesen wir, er geht in ein fernes Land, er verlässt dieses Haus und der Ältere, als später in der Vater einlädt, komm doch rein, der verlorene Sohn ist zurückgekehrt, sie feiern ein großes Fest, viel Freude ist da, wie das eben typisch ist für Gott, den Vater. Er liebt Freude, das Reich Gottes besteht in Friede und Freude und Gerechtigkeit, heißt es im Wort Gottes. Der Ältere, er will nicht in das Haus. Er sieht überhaupt nicht die Liebe in diesem Haus. Er fühlt sich gar nicht geliebt vom Vater, er fühlt sich missverstanden vom Vater. Genauso ja auch der jüngere Sohn, warum flieht er denn vom Vater? Wenn wir durch das Gleichnis lesen, das würde uns jetzt zu viel Zeit kosten, wohl auch heute Morgen in der Sendung, aber ich empfehle allen Hörern, das zu Hause dieses Gleichnis nochmal für sich ganz persönlich zu lesen, in Lukas Kapitel 15, wo der jüngere Sohn und der ältere Sohn beschrieben wird. Der Jüngere, der eben das Haus verlässt, ich will mich aufmachen in ein anderes Land und so weiter. Er nimmt sein ganzes Erbe mit, verschleudert es dort und muss dann nach einiger Zeit zurückkehren. Der ältere Sohn, der zu Hause bleibt. Und als der jüngere Sohn kommt und der Vater den Jüngeren dann in die Arme nimmt, dann ist der ältere Sohn beleidigt und brüskiert, dass der jüngere Sohn hier so freundlich aufgenommen wird. So hat er sich das eigentlich gar nicht vorgestellt. Der jüngere Sohn geht, weil er die Liebe des Vaters nicht sieht, nicht erkennt. Die Liebe engt ihn ein. Er stellt sich was ganz anderes unter dem Leben vor. Er sieht nicht die Fülle des Lebens im Haus des Vaters. Er fühlt sich eingeengt. Und der ältere Sohn, interessanterweise, er sieht auch nicht die Fülle, die sich ihm bietet im Haus des Vaters. Er jammert drum, er klagt nicht, alles habe ich doch für dich gemacht und nicht einmal hast du auch nur ein Böcklein für mich geschlachtet, dass ich mit meinen Freunden ein richtiges Fest da feiern könnte. So, der Zugang zu dem Reichtum Gottes, der ihm offen steht, zum Haus des Vaters, er hat ihn nie erkannt.
Ist ja eigentlich verwunderlich, weil ich meine, wir reden ja hier nicht von kleinen Söhnen, sondern das sind erwachsene junge Männer, die schon wirklich eine ganze Weile ihren Vater kennen sollten, die mit ihm unter einem Dach leben. Und die haben es trotzdem nicht kapiert. Sind wir da auch wieder bei natürlicher Identität und geistlicher Identität?
Genau. Deswegen haben wir ja diese Brücke jetzt auch geschlagen, um das bei diesen beiden Söhnen zu beobachten. Sie beide kleben an ihrer natürlichen Identität, das heißt an ihrer Selbstwahrnehmung. Ich armer Tropf. Ich racke mich ab. Ich schufte von früh bis spät. Und da ist dieser Nichtsnutz von Sohn. Der lässt sich unverschämterweise das Erbe auszahlen. Er bringt es durch, wer weiß mit wem. Wahrscheinlich hat er es versoffen und verhurt. Und jetzt kommt er angeblich reumütig nach Hause. Und der Vater schlachtet das Kalb. Ich pack's ja nicht mehr. Also, das ist ja unglaublich. Und ich, meine Leistung, meine Aufopferungsbereitschaft, die sieht der Vater gar nicht. Liebe? Ich soll geliebt, also bitte, Entschuldigung, meine Leistung, die wird doch überhaupt nicht anerkannt. Der Vorwurf gegenüber dem Vater ist, du siehst gar nicht, was ich leiste. Du liebst mich nicht wirklich. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du sehen, was ich leiste. Und der jüngere Sohn sagt, du siehst gar nicht, wie eingeengt ich bin. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mich freilassen. Und das Interessante ist, der Vater lässt ihn frei. Das ist ja für mich so fantastisch, bei diesem Vater zu sehen. Und wir sprechen ja heute rüber, Söhne werden Väter. Welche Qualität erkennen wir in diesem Vater? Der Vater engt an keiner Stelle ein. Er kontrolliert nicht. Er lässt den Jungen tatsächlich ziehen. Und interessant ist ja auch, da heißt es gleich am Anfang vom Gleichnis, nachdem der Junge praktisch zu ihm sagt, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, dann heißt es, und er teilte ihnen die Habe. Beide haben ihr Erbe ausbezahlt bekommen. Beide hatten vollen Zugang und trotzdem sind beide völlig unzufrieden. Warum? Weil sie festkleben an ihrer Wahrnehmung der Situation. So ist der Vater.
Wie können denn jetzt Söhne oder junge Väter, die in dem Maße, wie wir es jetzt eben auch in dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen sehen, wie können die sich befreien aus diesem Festkleben an meiner Eigenwahrnehmung? Wo ist da die Tür raus?
Eine ganz entscheidende Frage ist sicherlich die, ob wir uns lieben lassen. Sie haben sich offensichtlich beide gar nicht lieben lassen. Sie haben
aber die wollten doch alle geliebt werden.
Eigentlich schon, ja. Das ist ja das Paradoxe in unserem Leben. Wir wollen geliebt werden und in dem Augenblick, wo uns dann jemand zu nahe kommt oder sehr nahe kommt, empfinden wir es als zu nahe. Wir haben unsere ganz eigene Vorstellung von dem, wie Liebe aussehen muss. Das ist mal das eine. Das andere ist auch, wir bilden uns im Laufe des Lebens über alle Personen, mit denen wir unterwegs sind. Wir bilden uns eine feste Meinung, eine feste Wahrnehmung stellt sich bei uns ein. So ist der andere. Das, was wir, wenn wir das Gleichnis jetzt hier durchlesen würden, der Vater, der so liebevoll mit dem Jüngeren umgeht, dieser Bazi, dieser Strolch, der da das Vermögen durchbringt und dann zurückkehrt und wir können feststellen, nicht mal mit ehrlichen Motiven, sondern nur so tut, eigentlich knurrt ihm nur der Magen und er sagt, ich liebe Zeit, sogar die Knechte von meinem Vater haben mehr zu essen als ich, also dann gehe ich als Tagelöhner zurück und arbeite, also da geht's mir noch besser als Tagelöhner.
Also wir hören nicht von einer wirklichen Umkehr.
Da ist keine Umkehr festzustellen bei diesem jüngeren Sohn, alles was ihn treibt, ist der leere Magen. Und er kommt dann zurück und er hat eine ganz bestimmte Vorstellung vom Vater, wie der Vater ist. Er sieht nämlich, das sehen wir an seinen Äußerungen, er sieht in dem Vater nur den Richter. Okay, jetzt habe ich es ja wirklich verbockt. Der Vater muss mich bestrafen. Okay, dem komme ich zuvor. Ich bin ja clever, ich habe was gelernt im Leben. Ich komme ihm zuvor und ich werde ihm sagen, Vater, ich bin es gar nicht wert. dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er kommt nach Hause mit dieser festen Vorstellung, und er weiß ja genau, wie der Vater reagieren wird. Das ist das Problem in unserem Leben. Darüber stolpern wir. Darin, dass wir so fest sind in unseren Ansichten, wie der andere ist. Und dann haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit festzustellen, wie der andere wirklich ist, weil wir uns schon längst ein Bild davon gemacht haben, wie der andere ist. Und nicht anders geht's uns ja mit Gott. Wir haben ein ganz klares Bild, wie Gott ist. Und weil wir dieses Bild haben, deswegen verbauen wir uns selbst den Weg zu dem, wie Gott wirklich ist und was er für uns eigentlich bereithält. Und so geht's also auch diesem Jungen, dem jüngeren Sohn. Er kommt nach Hause und hat sich das alles schon ausgedacht und zurechtgelegt, wie er da den Vater, wie er sich da einschmeicheln wird, damit das Ganze einigermaßen galant über die Bühne geht. Und dann läuft ihm der Vater entgegen. Nimmt ihn in die Arme, drückt ihn an sich, obwohl er schmutzig war und armselig war und bemitleidenswert war, drückt ihn in die Arme, begrüßt und sagt, mein geliebter Sohn, endlich bist du wieder zu Hause. Damit hatte der jüngere Sohn überhaupt nicht gerechnet.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Männer mit Meinung, aus Söhnen werden Väter. Wir sind im Gespräch mit dem Pastor Ado Grewe und wir beleuchten gerade ja das Gleichnis von den verlorenen Söhnen oder dem barmherzigen Vater. Wir werden uns nach einer kurzen Pause auch mit der Frage beschäftigen, ja Moment mal, wie können wir jetzt auch zu so einem Vater werden? Was macht uns fähig zu so einer Liebe, die dieser Vater hat? Dazu mehr nach der Musik. Wenn Sie anrufen möchten bei uns in der Sendung und sich selber Gedanken gemacht haben, vielleicht über die verlorenen Söhne, barmherzige Väter, oder wenn Sie Erfahrungen mit dieser geistlichen Identität gemacht haben, von der wir vorhin gesprochen haben, dann sind Sie eingeladen, bei uns anzurufen, 089 517 008 008. Von außerhalb Deutschlands wählen Sie einfach vor 0049 89 517 008 008. Heute Männer mit Meinung, aus Söhnen werden Väter. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute die Reihe Männer mit Meinung, aus Söhnen werden Väter. Wir sind im Gespräch mit dem Pastor Ado Grewe und wir sind gleich im Gespräch mit der Frau Meersmann aus dem Saarland. Hallo, ich grüße Sie.
Gott, Herr Mieler, ich rufe einfach als Tochter eines Vaters an. Für mich ist ganz interessant gewesen, diese Unterscheidung zwischen natürlicher und geistiger Identität. Und ich denke, mein Vater hat auch seine natürliche Identität dann noch mit geistiger Identität so weiterentwickelt, wenn ich ihn so sehe. Er ist jetzt Mitte 70. Und ich denke, gerade diese Entwicklung oder Unterscheidung, wenn die Kinder jetzt als Kind nicht unbedingt den Weg gehen will, den der Vater sich denkt, dann diese Entwicklung in die geistige Identität hinein, das war jetzt sehr, sehr interessant für mich.
Vielen Dank, Frau Meersmann.
Und ich bin ganz Ohr im Moment.
Seien Sie weiter Ohr. Vielen Dank. Ein Gruß ins Saarland.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Jetzt schalten wir nach München-Gladbach. Herr Schröttke, hallo, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag. Also zu diesen Gedanken ist mir viel, viel eingefallen, gerade zu dem Gleichnis. Vorgeben möchte ich, also ich habe eigentlich ein natürliches Glaubens bewahren können aufgrund meiner Mutter. Ich habe also von Kindheit an den Glauben halten können. Das heißt noch lange nicht, dass man nicht in Fehler fällt. Ja, und dieses Gleichnis und ein anderes, das hat mich immer fasziniert. Das mit den Jungfrauen und dem Öl, gibt uns von diesem Öl. Ja, und die sagen, wir haben nicht genug. Später habe ich davon gehört, dass es heißt bei den Kirchenvätern, das Öl ist eigentlich das, was die Priester auszugeben haben. Das sind die Händler, das sind eigentlich die Krämer unserer heutigen, der sakralen Zeit. Ja, und das ist eben dieses, was in der Neuzeit ist, diese Barmherzigkeit Gottes in der Beichte, in der Eucharistie. Das wollte ich mit reingeben, bevor ich dann auf dieses Beispiel komme, mit dem verlorenen Sohn.
Ganz also kurz dazu, bitte, ja?
Ja, ich habe also, möchte ich sagen, das muss man nicht immer mit Berechnung sehen, aber Jesus musste das so kristallklar ausdeuten, damit auch wirklich die allerschlimmste Vergehen, also selbst das mit Dirnen das Geld ausgegeben zu haben, muss ja nicht der Fall gewesen sein. Ist ja nur ein Vorwurf dieses anderen Sohnes. Ne? Dass selbst das wird vergeben, wenn man bereit ist, Vergebung, Verzeihung zu erbitten. Ich möchte es mal ganz einfach so sehen. Also zwar insofern, weil ich das schon als Junge erlebt habe in meiner Lehre, mit verschiedenen Schulkollegen, mit Lehrkollegen unterhalten habe und mir dann ein Lehrling sagte, das ist komisch, mit dir kann ich mich über mehr unterhalten als mit meinem Vater. Dann habe ich unter Schwierigkeiten, die natürlich der Vater in seiner Jugendzeit erlebt hat, die heute nicht mehr so präsent sind. Ja, und Erziehung ist dann eben Erziehung zur Freiheit, laufen lassen. Ich muss ja bei meinen Kindern auch, muss ich unter Umständen zulassen, dass die einige Dinge nicht so machen, wie ich gesagt habe, dass die mich dann auch, was weiß ich, anschwindeln deswegen oder ihre eigenen Wege gehen, da kann ich es ja nicht kontrollieren. Diese Freiheit muss ich denen einfach gewähren, sonst können sie nicht akzeptieren. Dass Christus, also im Grunde Gott, uns auch diese Freiheit geschenkt hat.
Herr Frick, da geben Sie das Stichwort, diese Erziehung zur Freiheit. Herr Grewe, ist es so auch ein Aspekt dieser geistlichen Identität, dass ich diese Freiheit, es wird auch von der Freiheit der Kinder Gottes gesprochen, diese Freiheit, die der Vater mir anbietet, dass ich die auch in Anspruch nehme? Das fand ich einen guten
Liebe
Aspekt.
Liebe gedeiht nur in Freiheit. Ja. Liebe ist was völlig Freiwilliges. So auch im Himmel gibt es nur Freiwillige. Niemand wird gekidnappt, niemand wird dorthin gezerrt gegen seinen Willen. Und auch der Vater erlädt ja den älteren Sohn zum Beispiel ein, ins Haus zu kommen. Und zuerst weigert sich dann dieser ältere Sohn. Der Jüngere, den lädt er auch ins Haus ein, der geht wohl offensichtlich mit ins Haus. Das, was hier gezeigt wird, ist, oder worum es tatsächlich geht, ist diese Abkehrung von den eigenen Vorstellungen. Das ist das, dafür steht das Haus, dass wir von unseren eigenen Vorstellungen lassen und tatsächlich die Nähe, die ja mit diesem Haus ausgedrückt ist. Wir gehen in das Haus der Liebe. Wir wohnen beim Vater. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater. Die haben ja schon Jahre mit ihm verbracht. Und trotzdem, in dieser Gemeinschaft ist eine Änderung möglich, aber die erfolgt nicht automatisch. Der Vater zwingt es auch niemand auf, sonst hätte es beiden Söhnen bereits schon lange aufgezwungen. Das ist weder von Gott gewollt, noch möglich, jemand die Erkenntnis Gottes oder auch die Liebe Gottes aufzuzwingen. Es ist ein Angebot, das Gott in den Raum stellt für jeden von uns. Und nochmal, was uns dabei so im Weg steht, das sind unsere Voreingenommenheiten. So wie der Junge, wenn er zurückkommt, meint, der Vater wird mich auf jeden Fall verurteilen. Also ich meine, ich habe ja so daneben gelangt. Und ich nehme dann nochmal Bezug auf das, was der letzte Anrufer hier gesagt hat, dass Gleichnis vom Sohn geht oder von den verlorenen Söhnen geht weit darüber hinaus, dass Jesus uns nur mitteilen möchte, guckt mal, wie barmherzig der Vater ist. Ach, guckt, er vergibt tatsächlich jede Sünde. Und wenn die auch noch so schlimm ist, wer weiß, was der alles angestellt hat. Und der Vater nimmt ihn barmherzig auf. Ja, das wollte Jesus auf jeden Fall den Umstehenden zeigen. Wir lesen ja auch, zu wem er da spricht. Es sind die Pharisäer. Und die Zöllner, die ihn schon wieder mal dafür kritisieren, dass er mit Sündern und Zöllnern isst. Und dann sagt Jesus, guckt mal, wie der Vater ist. und erzählt ihnen dieses Gleichnis vom Vater, der zwei Söhne hat. Und beide gehen sie eigentlich in die verkehrte Richtung. Aber er geht darüber hinaus. Was erwartet denn der Vater von den Söhnen? Was ist denn sein Ziel? Er will ja nicht nur, dass sie bei ihm im Haus leben. Er will doch, dass sie so sind wie er. Das ist doch sein Ziel. Sie sollen seine Erben sein. Sie sollen das mal übernehmen, was er hier aufgebaut hat. Sie sollen so sein wie er. Sie sollen diese liebevollen Väter sein. Und wir stellen an diesem Punkt fest, Vater werden kann ich nur, wenn ich verstanden habe, was es bedeutet, Sohn zu sein. Deswegen in unserer ersten Sendung, der Mann ist zuerst Sohn. Ich muss erst einmal Sohn werden und eben dann nicht nur natürlicher Sohn, Sohn der Greve-Dynastie, sage ich jetzt mal, von all meinen Greve-Vorfahren über die Jahrhunderte hinweg. Nein, ich muss Kind Gottes werden. Nur dann, wenn ich Kind Gottes werde und diese geistliche Identität annehme, dann findet tatsächlich auch eine Veränderung in meinem Leben statt. Also wie können wir solche Väter werden, indem wir Gott beobachten? Das ist das, was Jonathan getan hat. Und Josua und David, sie haben Gott beobachtet.
Ich begrüße jetzt aus Puchheim den Herrn Frick. Herr Frick, ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Greve, danke für Ihren Vortrag. Ja, und ich wollte es nochmal ansprechen, diese natürliche Geburt und diese geistige. Also ich habe das als Konflikt erlebt. Also Nachfolge vom Vater, natürlich folgt man danach. Also ich bin zur Nachkriegsgeneration 1955 und der Opa war im Krieg, Vater war im Krieg. Ja, es war doch ein bisschen streng geprägtes Elternhaus. Und wenn man dann eigene Wege geht, mein Vater ist jetzt wenig in die Kirche gegangen, erlebt man es als Konflikt einfach. Also so habe ich es erlebt.
Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir im natürlichen Leben, also jetzt zum Beispiel im familiären Umfeld, wenn wir da dieses Vorbild nicht finden, dass wir uns davon auch lösen, auch von Traditionen lösen, dass wir diese Freiheit ergreifen und uns dann ein anderes Vorbild suchen. So ging es ja eben auch dem Jonathan und dem David und dem Josua, die sich alle von ihren natürlichen Vorbildern, von ihren Vätern gelöst haben und in Gott den Vater gefunden haben, wo sie sagen, hier bin ich zu Hause, so möchte ich sein. Das ist der Weg, den ich mir erwählen möchte.
Danke, Herr Frick, und einen Gruß nach Puchheim. Herr Greve, was, also der Vater will, dass seine Söhne so werden wie er. Und was für ein Bild des Vaters zeichnet denn Jesus jetzt nicht nur in diesem Gleichnis, sondern in seinem ganzen Sein, in seinem Handeln, in seinem Tun, auch in anderen Gleichnissen? An anderer Stelle sagt er, ihr sollt werden wie mein Vater, ihr sollt vollkommen sein wie mein Vater im Himmel. Ja, holla, das ist eine ganz schöne Steilvorlage. Bitteschön, wir sollen dieses Potenzial in uns tragen, dass wir vollkommen wie der himmlische Vater werden. Herr Greve, das ist doch nicht zu schaffen.
Also fantasiert hier Jesus, gell? Ist er hier, übertreibt er hier, zeichnet er hier ein idealisiertes Bild, um uns da irgendwie einen Anreiz zu schaffen? Das glaube ich nicht. Also wenn wir durch die Evangelien lesen, Jesus übertreibt an keiner Stelle oder sagt, gut, wenn du die Spitze vom Berg treffen willst, musst du auf den Mond zielen oder sowas. Das sehe ich in seinen Ausführungen an keiner einzigen Stelle so, also auch nicht an dieser. Und es gibt ja viele andere ergänzende Aussagen, seid heilig, wie euer Vater im Himmel heil, ja, liebet, also heilig. Wer von uns vermag denn so vermessen zu sein oder will sich auch nur annähern vor, wir könnten heilig sein wie Gott, das ist doch ganz unmöglich. Vielleicht haben wir da auch manchmal die falschen Definitionen für diese Begrifflichkeiten. Heilig heißt im Neuen Testament oder auch im Alten Testament, das heißt abgesondert. Und zwar im Alten Testament, da wurden bestimmte Gefäße zum Beispiel, die wurden geheiligt. Das heißt, die wurden abgesondert für den Gebrauch im Hause Gottes. Da wurde Wasser hineingefüllt oder da wurde Öl hineingefüllt. Damit wurden sie für Gottes Zwecke, für Gottes Pläne zur Seite gestellt, für einen anderen Zweck ausgesondert. Und so macht das ja Gott mit uns auch. Auch er heiligt uns, indem er uns aussondert für seine Absichten und für seine Pläne. Und so muss das verstanden werden. Seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist, der eben nur eines im Sinn hat, nämlich das Allerbeste für uns, der nur das Gute im Sinn hat. Nur einer ist gut, sagt Jesus. Gott ist gut. Gott will nur das Gute. Und das ist das, wo Gott uns haben möchte, dass dieses Bestreben in uns uns völlig ausfüllt, dass wir dieses Gute wollen und diesem Guten nachstreben. Und die Schrift eröffnet uns den Weg dafür. Sie sagt, aus eigener Kraft oder durch natürliche Geburt oder weil du in einer frommen Familie aufwächst oder weil du eine schöne Abstammung hast, wo, was weiß ich, irgendwelche vorzeigbaren Vorbilder da sind. All das bewirkt nicht, dass du von ganzem Herzen diesen Weg folgen wirst. Jesus sagt, niemand kann das Reich Gottes sehen, das heißt das Reich Gottes erleben, darin leben, es sei denn, er werde von Neuem geboren. Es ist also ein Eingreifen Gottes notwendig, wo er sagt, ich will das steinerne Herz aus dir rausnehmen, will ein lebendiges Herz in dich reinsetzen, ich will meinen Geist in dein Inneres geben. Du musst von Neuem geboren werden, wenn du diesem Idealbild entsprechen willst. Wenn du so sein möchtest wie der Vater, dann brauchst du den Geist Gottes, der in dir wohnt.
Frau Schöning aus München, ich grüße Sie.
Bei mir, ich habe eigentlich eine ganz einfache Frage. Ich höre gerade Ihr Programm vom Vater und den zwei Söhnen und wollte fragen, ob das auch für Frauen und Töchter zutrifft.
Das trifft auf jeden Fall zu, Frau Schöning.
Kann man das direkt übertragen?
Das kann man direkt übertragen.
Gut, dann bin ich ja schon zufrieden.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Schönen Tag noch. Gutes Wochenende.
Ihnen auch. Und danke. Jetzt begrüße ich aus Herzogenaurach den Herrn Netter. Hallo, grüß Sie.
Grüß Gott. Herr Pastor Grewe, glaube ich, ne?
Ja.
Und das Herr
Miller.
Folgendes, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, da habe ich eigentlich eine andere Interpretation im Hinterkopf und ich halte die auch für wahrhaftiger, für richtiger, und zwar diejenige, dass der sogenannte verlorene Sohn, der das Vaterhaus verlassen hat.
Nee, das würde jetzt den Rahmen sprengen, Herr Netter. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, sonst kommen wir da vom Hundertsten ins Tausendste. Aber danke erstmal, dass Sie sich bei uns in die Sendung eingeschaltet haben. Herr Grewe, also der Vater möchte, dass seine Söhne so werden wie er. Mhm. Er lädt sie ein ins Haus des Vaters. Mhm. In diesem Haus wird ein Mahl gefeiert, das Mastkalb ist geschlachtet. Wie können, und wir haben jetzt eben gehört, niemand, dass wir das nicht vermögen aus eigenem Antrieb. Also wir brauchen erst diese Entscheidung, wir müssen uns entscheiden, ja, ich nehme diese geistliche Identität an, ich bin bereit.
Ich möchte niedriger hängen, Herr Miller,
viel niedriger.
Das klingt schon wieder, als müssten wir jetzt da irgendwie einen gewaltigen Erkenntnisprozess durchlaufen,
ja,
um dann zu dieser geistlichen Identität durchzudringen. Was sehen wir denn beim verlorenen Sohn, bei dem jüngeren Sohn? Was für eine gewaltige Transformation findet in ihm statt, bevor er zum Vater geht? Keine.
Er hat Hunger.
Geht ihm schlecht. Er hat keine. Ich übertrage das Ganze nochmal auf das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da sagt Jesus, da hat ein Hirte 100 Schafe, eins geht verloren, so weiter. Und der Hirte, der lässt die 99 zurück und geht dann, um dieses eine Schaf zu suchen. Ja, und wenn er es dann gefunden hat, dann trägt er es zurück zu der Herde und dann sagt er noch interessanterweise, genauso große Freude wird im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt von seinen Wegen. Was hat denn das Schaf bitteschön groß an Umkehr geleistet?
Nix.
Nix. Wir wissen nicht, hat es irgendwo auf der Wiese gegrast und sich gerade im Bauch vollgeschlagen, war es irgendwo festgehangen in einem Dornengestrüpp und der Hirte hat es daraus befreit und hat es wahrscheinlich recht laut geschrien. Und so ähnlich ist ja auch der verlorene Sohn. Was leistet er denn groß? Welche gewaltigen Erkenntnisprozesse durchläuft er? Eigentlich gar keine. Der Magen knurrt, das ist alles. In dem Augenblick, wo ich nur das Haus des Vaters betrete, oder zum Vater zurückkehre, eigentlich ziemlich egal, welches Motiv mich dabei treibt. Schlechtes Gewissen, Not, Bedürfnisse, was auch immer. In dem Augenblick ist der Vater da und wir sehen, wie schnell er diesen Sohn annimmt, in völliger Annahme, in völliger Vergebung, in grenzenloser Liebe, ohne irgendeinen Vorwurf, kein Nachsatz, ich hab's doch gewusst und ich hab nichts von all dem. Und dann versetzt er ihn sofort in den Stand des Erben, in den Stand des geliebten Sohnes. Er steckt ihm den Ring an den Finger. Das ist der Siegelring, wo wir wissen, dass damit bist du geschäftsfähig, rechtfähig. Er sagt, du bist mein Nachkomme. Du bist so wie ich. Ich sehe bereits in dir das, was ich in dich hineingelegt habe. Jetzt bleib doch bei mir und werde auch so, wie ich mich, wie ich dich gewünscht habe und geschaffen habe von Anfang an. Lebe nicht nach deiner natürlichen Identität und nach all deinen natürlichen Bedürfnissen, sondern erkenne doch, dass das, was wirklich dich auf den guten Weg führt, das ist das, was ich dir bereithalte. Öffne dein Herz dafür. Wir wissen nicht, blieb der jüngere Sohn beim Vater? Hat es später nochmal einen Ausbruch gegeben? Hat er sich verändern lassen? Wenn er beim Vater geblieben ist, können wir davon ausgehen, dass aus ihm selbst ein Vater wurde, so wie sein Vater geworden ist. Und beim Älteren gilt genau das Gleiche.
Was heißt denn das jetzt für uns Väter, dass wir unsere Söhne und Töchter hinführen, nicht unbedingt nur in die Familientradition und das, was ich vielleicht von ihnen erwarte, sondern dass ich meine Kinder hinführe, dass sie diese Entscheidung mal treffen zur geistlichen Identität und dass sie das annehmen.
Und das wird, da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Müller. Eben, ich bin nicht Ihr Vorbild. Ich habe einen Sohn, ich habe eine Tochter, inzwischen auch Enkel. Und solange die Kinder klein sind, jünger als 6 Jahre, kann der Papa alles. Und der Papa ist das Ein und Alles. Und da sind wir für unsere Kinder dann sicherlich auch die allernächsten und wichtigsten Vorbilder im Leben, gar keine Frage. Wenn sie dann 13, 14, 15 werden, dann erkennen sie unsere Fehler und sagen, na gut, so ein tolles Vorbild ist der Papa jetzt vielleicht doch nicht. So, wichtiger ist zum einen, dass wir ihnen den Weg zu Jesus weisen und sagen, das ist dein Vorbild, ihm folge nach, das ist das eine. Das zweite ist, wir sollten natürlich Vorbilder sein für unsere Kinder, aber nicht in dem, dass wir sie beständig belehren und ihnen beständig sagen, was sie zu tun haben, sondern sie sollten einfach an unserem Vorbild sehen, welcher Reichtum Gottes in unserem Leben da ist, welche Liebe da ist, der Frieden, der unser Haus erfüllt, der unser Familienleben erfüllt, die Art und Weise, wie wir mit Konflikten und Problemen umgehen. Da sehen sie, mein Papa vertraut Gott. Letzte Woche hat er noch mit der Mama drüber gesprochen und dann haben die beiden gebetet. Sieh an. Gott hat da offensichtlich eingegriffen. So möchte ich auch werden.
Also, dass wir sozusagen wie Davids werden, denen ein Jonathan sagt, Mensch, also dafür gebe ich meine Prinzenkarriere auf. Ich will so werden wie der.
Richtig, ja. Da muss also etwas in unserem Leben so sichtbar sein von der Nähe und von der Liebe Gottes, von dem Wesen Gottes, dass andere Menschen sagen, du hast etwas, das möchte ich auch. Und wir können das weitergeben, das, was wir haben. Wir werden Menschen hinweisen auf den, der unser Vorbild ist. Und das ist Jesus.
Herr Grewe, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Männer mit Meinung geht in loser Folge weiter. schauen Sie einfach ins Programm. Wir machen da regelmäßig was für unsere Hörer, aber nicht nur für die Hörer, sondern auch für die Hörerinnen. Herr Grewe, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns bald wieder hier in der Sendung.
Vielen Dank und ein Auf Wiederhören an die Hörerinnen und Hörer.
Wenn Sie eine Aufzeichnung dieser Sendung gerne hätten, Sie können sich entweder eine CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst 08328 921 120 oder Sie laden sich einfach diese Sendungen als Podcast oder als Audiodatei herunter und dann können Sie die im Stau, in der U-Bahn oder wo auch immer nochmal nachhören. Sie können aber auch die CD weiter verschenken an Freunde und so weiter und weitergeben. Sie hören die Lebenshilfe wieder am morgigen Samstag um 10. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23 als Lebensentwurf. Wir haben als Referenten Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE aus Mannheim. Fragen zur Sendung heute oder zum Empfang von Radio Horeb beantwortet Ihnen der Hörerservice 08328 921 110. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.